Ja, schön, dass wir uns 2 Stunden Zeit nehmen dürfen für diesen neutestamentlichen Brief. 2 Stunden für einen Brief, ist das viel, ist das wenig? Unserem Empfinden ist es wenig, weil wir es anders gewöhnt sind. Ja, wenn wir so ein Bibelbuch durchgehen, dann machen wir das oft in den Wortbetrachtungen, in den Bibelstunden und das geht dann oft über Monate. So habe ich zumindest erlebt, wenn man den 1. Korintherbrief betrachtet, das kann sich einige Monate hinziehen. Und vieles, was man in solchen Wortbetrachtungen tun kann, das können wir natürlich heute Abend nicht schaffen. Aber dafür können wir vielleicht mal Dinge tun, die wir sonst in den Wortbetrachtungen nicht schaffen. Nämlich eine Art Überblick bekommen über den ganzen Brief. Also mir ging es früher oft so in Wortbetrachtungen, dann hat man sehr detailliert einzelne Verse auseinandergenommen, Parallelstellen gesucht und ist sehr in die Tiefe gegangen und das ist auch sehr kostbar. Diejenigen, die heute Morgen hier waren, die wissen, ein einzelner Bibelvers enthält unheimliche Tiefen. Aber oft ist es dann doch so, dass man im Laufe der Monate den Überblick etwas aus dem Auge verliert über so einen Brief. Und das soll heute Abend so im Fokus stehen, dass wir einen Überblick über den ganzen Brief bekommen. Und dass möglichst jeder hier was mitnehmen kann. Die Herausforderung ist groß, wenn ich so die Teilnehmer mir anschaue vom kleineren, jüngeren Kind bis zur älteren, gereiften Schwester ist alles vertreten. Das macht die Sache noch mal herausfordernder. Aber so war das ja damals wahrscheinlich auch. Als dieser Brief vorgelesen wurde in Korinth, da war auch eine ganz gemischte Zuhörerschaft. Das ist also eigentlich das Normale, wenn Gottes Wort gepredigt oder gelesen oder betrachtet wird. Ja, der 1. Korintherbrief spricht, glaube ich, mitten hinein in unsere Zeit in vielerlei Hinsicht. Deswegen ist er vielleicht auch ein umkämpfter Brief, ein manchmal kritisierter Brief, weil manches passt scheinbar nicht mehr so in unsere Zeit. Ich denke an die Frauenfrage, ja, wie ist das denn? Kopfbedeckung, lange Haare, Schweigen der Frau, sehr umstrittene, umkämpfte Themen. Oder die Gnadengaben, die Frage mit dem Sprachenreden, Zungenreden, gibt es das heute noch? 1. Korinther 14 sagt doch, dass das auch positive Aspekte hat. Wie sieht es damit aus? Das sogenannte Wohlstandsevangelium stößt sich auch an diesem Korintherbrief, passt auch nicht dazu. Bis hinein in unsere sogenannten Brüderversammlungen, Brüdertrennungen. Auch da hat der 1. Korintherbrief mit besonders Kapitel 10 durchaus eine Rolle gespielt. Also wo man hinschaut in der Christenheit heute, birgt dieser Brief Sprengstoff. Aber umgekehrt, glaube ich, ist es ein wertvoller Brief, weil er Themen anspricht, die wir sonst so nirgendwo haben im Neuen Testament. Eben gerade die Frauenfrage oder aber auch der Ablauf einer Versammlungsstunde. Wir haben sehr wenig Hinweise, wie eine Versammlungsstunde unter der Leitung des Geistes Gottes aussehen sollte. Das meiste, was wir darüber wissen, wissen wir aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 14. Also wie gut, dass wir diesen Brief haben. Oder Thema Gemeindezucht, da haben wir vielleicht noch Matthäus 18 als ein Fallbeispiel, aber ansonsten ist auch zu dem Thema der 1. Korintherbrief sehr maßgeblich. Und so nimmt dieser Brief verschiedene damalige Fragestellungen und Missstände zum Anlass, um uns allgemeine, wichtige Prinzipien Gottes klarzumachen. Und das wird direkt am Anfang deutlich, wenn man sich anschaut, an wen der Brief gerichtet ist. Wir lesen das mal, die Anrede, 1. Korinther 1. Paulus schreibt hier als berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, an die Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, sowohl ihres als unseres Herrn. Also der Empfängerkreis geht ganz ausdrücklich hinaus über Korinth, sehr, sehr universell. Alle, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Und schon sind wir mit im Boot. Ja. Denn das sind wir doch auch. Ja. Solche, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. also ein Brief über diese lokale, kulturelle Situation Korinth hinaus an alle Gemeinden, an alle Gläubigen aller Zeiten. Trotzdem, wie gesagt, ist der Brief umkämpft. Da gibt es Leute, die sagen, vieles aus diesem Brief muss man kulturell verstehen. Hier mal etwas aus Kapitel 11. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten werde, da ist das denn schändlich heute? Das war damals in Korinth schändlich, muss man vom kulturellen Hintergrund verstehen, aber heute doch nicht mehr, oder? Oder ist der Brief wirklich komplett inspiriert, wenn Paulus an mehreren Stellen sehr betont, dass er nur seine eigene Meinung weitergibt? In Kapitel 7 zum Beispiel, was aber die Jungfrauen betrifft, so habe ich kein Gebot des Herrn, ich gebe aber eine Meinung. Da sieht man ja, dass nicht alles in der Schrift inspiriert ist. Manches ist nur Meinung von Paulus. Paulinisches Sondergedankengut. Wirklich? Das sind so Fragen, die wir heute Abend versuchen wollen zu klären. Weil das Dinge sind, wo der Korintherbrief angefochten wird, angegriffen wird in der heutigen Christenheit, auch in der evangelikalen Christenheit, wo man eben viele Dinge nicht mehr will und wegdiskutieren möchte. Zunächst mal ist es wichtig, dass wir den Wert der Lehrbriefe richtig verstehen. Das ist auch in der Christenheit bei weitem nicht jedem klar. Es gibt viele Gemeinden, die sagen, die Evangelien, das ist das Herzstück des Neuen Testaments, das ist das Wichtige, die Bergpredigt, das, was direkt aus dem Mund des Herrn Jesus kam. Aber diese Lehrbriefe, das ist so Anhang, paulinisches Gedankengut, das ist nicht ganz so wichtig. Völlig falsch. Es ist genau andersherum. Nicht, dass die Evangelien unwichtig sind, aber dass man die Evangelien im Lichte der Lehrbriefe verstehen muss. Der Herr Jesus hat das angekündigt, zum Beispiel in Johannes 16. Zu seinen Lebzeiten hat er den Jüngern gesagt, dass er ihnen damals, als er noch auf der Erde war, noch gar nicht alles erklären konnte. Er sagt, wenn aber jener, Johannes 16, Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, dann wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Ja? Vieles konnten die Jünger zu Lebzeiten des Herrn Jesus noch nicht wirklich verstehen. Und das wurde erst später durch den Geist Gottes, durch die Apostel weitergegeben. Und so lesen wir dann von der ersten Gemeinde in Apostelgeschichte 2, Vers 42, kennen wir alle diesen Vers, dass sie in der Lehre der Apostel verharrten. In der Lehre der Apostel. Das ist unser Fundament. Und durch diese Brille dieser Lehrbriefe verstehen wir erst die Evangelien, verstehen wir erst das Alte Testament, so wie es für uns gedacht ist. Deswegen die Lehrbriefe sind unheimlich wichtig. Nicht irgendeine trockene Kost für Theologen oder Theoretiker, sondern wir müssen gegründet sein in dieser Lehre der Apostel, damit wir in dieser Endzeit nicht verführbar werden. Wir müssen diese Lehre ganz gut verstehen und in uns aufnehmen. Und um nicht einzelne Aspekte falsch zu betonen, ist es eben gut, einen Überblick zu haben. Ich erkläre das den Bibelschülern im Sommer immer. Es sind ja ein paar hier, die auch TFB kennen. Wir gucken uns immer solche Zoom-Bilder an, um zu erklären, warum es gut ist, einen Überblick zu haben. Kennt ihr solche Bildchen? Manchmal hat man die in Rätselheften, ja. Eine Ausschnittsvergrößerung und man rätselt, ja, was ist das nochmal? Kommt mir irgendwie bekannt vor, aber so nah rangezoomt habe ich das noch nie betrachtet. Und jetzt gibt es dann so Meinungen, was könnte das sein, was könnte das sein? So wie manchmal mit Bibelversen umgegangen wird. Dann nimmt man einen Vers aus einem Kontext und rätselt herum und der hat die Meinung und der hat die Meinung. Anstatt mal ein bisschen zurückzutreten, Zoom out zu machen und zu sagen, ja natürlich, das ist doch, was ist das denn? Rolltreppe. Wer war das? Boah, hat der ein gutes Auge, ja?
Ja, das hat schon mal gehört. Ich gucke einfach nur hin. Wenn ich auf der Rolltreppe stehe, habe ich das Gott gelernt.
Ich gucke nicht. Ja, es gibt Leute, die haben einfach ein Auge dafür. Und ich möchte oder ich bete, ich wünsche euch, dass ihr so ein Auge bekommt für die Bibel. Dass ihr bei einzelnen Bibelversen nicht anfangt zu rätseln, sondern diesen Zoom-out machen könnt. Und dazu braucht man einen Überblick. Das ist mir daran wichtig zu zeigen. Man braucht einen Überblick, um die Einzelheiten richtig zu verstehen. Noch ein Beispiel zum Warmwerden, damit Clemens auch nochmal eine Nuss bekommt.
Umgekippter Eiffelturm.
Also die anderen haben eine Chance, Clemens hat es noch nicht raus. Sabine. So, aber jetzt der Sprung in den Korintherbrief. Wir wollen uns nicht den Abend mit diesen Bildern vertreiben. Ich greife mal einen Vers aus dem Korintherbrief raus, der für viele heutzutage vielleicht die Lieblingsstelle ist aus diesem Brief. Steht nämlich viermal im Korintherbrief. Alles ist erlaubt. Ja, wunderbar. Das ist ja die vollkommene Freiheit des Christen, oder? Steht viermal in diesem Brief. Alles ist erlaubt. Also wofür dann noch Bibel lesen? Gut, ich versuche das erstmal klarzumachen. An einem Beispiel aus der Schule. Mathearbeit steht bevor, die Schüler fragen, Herr Volk, wie ist das bei den Nebenrechnungen? Dürfen wir schriftliche Nebenrechnungen machen? Dürfen wir Taschenrechner benutzen? Oder müssen wir alles im Kopf? Dann sage ich, alles ist erlaubt. Jeder weiß aber, was ich damit meine. Ja? Da wurde mir gerade eine konkrete Frage gestellt und ich habe gesagt, all die Dinge, die du mir gerade aufgezählt hast, sind alle erlaubt. Ja? Damit habe ich natürlich nicht erlaubt, dass derjenige abschreibt beim Nachbarn oder sein Smartphone rausholt und Papa zu Hause fragt, löst mir mal die Aufgabe. Das war selbstverständlich nicht gemeint. Ich muss meine Antwort, alles ist erlaubt, im Kontext sehen, im Kontext der Frage. Und das ist natürlich hier auch so. Die Korinther haben dem Apostel Paulus gewisse Fragen gestellt. Zum Beispiel, ob man Götzenopferfleisch essen darf, eine Frage der damaligen Kultur, wir werden nachher noch darauf kommen. Und in Bezug auf solche Fragestellungen gab dann Paulus die Antwort, alles ist erlaubt. Damit hat er natürlich nicht universell alles erlaubt, sonst würde er nicht an anderer Stelle sagen, ich erlaube aber nicht, zum Beispiel im Timotheusbrief, ich erlaube einer Frau nicht zu lehren, wenn doch alles erlaubt ist, wie kann Paulus dann an anderer Stelle sagen, ich erlaube aber nicht? Oder in 1. Korinther 14 am Ende steht ja auch dieser Ausdruck, dass etwas nicht erlaubt ist, nämlich dass die Frauen reden, ja, in der Gemeinde. 1. Korinther 14, 34, eure Frauen sollen schweigen in den Versammlungen, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern unterwürfig zu sein. Also allein so eine Stelle zeigt schon, alles ist erlaubt, kann nicht universell gemeint sein, sondern muss im Kontext verstanden werden. Und was ist der Kontext dieses Briefes? Wir haben, vielleicht greife ich mal so einige Stellen heraus, die auch mit alles anfangen, aber diesmal wirklich universell. Da gibt es nämlich tatsächlich einige Stellen, zum Beispiel Kapitel 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das dürfen wir universell anwenden, auch wenn es hier immer noch um das Thema Götzenopferfleisch geht. Aber er macht das ja, der Apostel, ganz bewusst sehr allgemein. Ob essen, trinken oder irgendetwas anderes, tut alles zur Ehre Gottes. Da gibt es keine Einschränkung. Oder am Ende des Briefes, letztes Kapitel, 16, Vers 14. Alles bei euch geschehe in Liebe. Wunderbare Regel für unser Zusammenleben als Versammlung Gottes am Ort. Alles bei euch geschehe in Liebe. Zwei Kapitel vorher haben wir auch zwei wichtige Hinweise. 14, Vers 26. Am Ende, alles geschehe zur Erbauung. Damit ist wieder gemeint, alles, was innerhalb des Versammlungslebens, innerhalb der Zusammenkünfte passiert, was dort geäußert wird, was weitergegeben wird, es soll immer diese Zielausrichtung haben, alles geschehe zur Erbauung. Was den äußeren Rahmen angeht, im gleichen Kapitel, Vers 40. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Schon das vierte alles, ja. Alles zur Ehre Gottes, alles in Liebe, alles zur Erbauung, alles anständig und in Ordnung. Vielleicht noch zwei weitere Stellen aus Kapitel 9. Oder vorher noch aus Kapitel 12, Vers 11, hier geht es um die geistlichen Gaben. Dann heißt es Vers 11, alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Also alles soll durch den Geist Gottes gewirkt sein, was in den Zusammenkünften geschieht. Und wenn Paulus über sein persönliches Leben spricht, über seinen missionarischen Lebensstil, dann sagt er in Kapitel 9, Vers 25, jeder aber, der kämpft, das ist das Bild eines Sportlers, ist enthaltsam in allem. Also alles mit Enthaltsamkeit, mit Selbstbeherrschung, mit Disziplin. Und Vers 23 sagte, ich tue aber alles um des Evangeliums willen. Da haben wir schon sieben Stellen, die das Wörtchen alles auch enthalten. Ich habe die mal hier so als Rahmen aufgezeichnet. Das ist der Rahmen unseres christlichen Lebens. Alles zur Ehre Gottes, alles in Liebe, alles zur Erbauung. Alles anständig und in Ordnung, alles von Gottes Geist gewirkt, alles um des Evangeliums willen und alles mit Enthaltsamkeit. Und irgendwo in diesem Rahmen gibt es dann auch Bereiche, wo er sagen kann, alles ist erlaubt. Aber natürlich nicht außerhalb dieses Rahmens. Das heißt, wenn wir den Korintherbrief richtig verstehen wollen, dann müssen wir die Fragestellungen beachten. Man könnte den Brief vergleichen, Charakter des Briefes, wie so ein Fragebeantwortungsbuch. Ich habe diese beiden zum Beispiel bei mir im Bücherschrank stehen. Vielleicht kennt ihr auch solche Bücher, wo jemand zusammengetragen hat, was ihm im Laufe der Zeit an Fragen zugeschickt wurde. Benedikt Peters zum Beispiel hat dieses Buch herausgebracht, basiert auf der Zeitschrift Ethos, wo immer Leserfragen gesammelt wurden und später dann als Buch rauskamen. Und er hat dann solche Fragen genommen, wo er dachte, das interessiert bestimmt auch viele andere Christen. Die fasse ich mal in einem Buch zusammen. Fragen zur Bibel. Also einerseits Fragen, die zugesandt wurden, andererseits vielleicht auch Fragen, die er irgendwo bei seinen Besuchen, bei seinen Predigten mal gestellt bekommen hat und dann gesammelt hat. Und so hat Paulus damals auch hier Fragen beantwortet. Der Korintherbrief ist ein Antwortbrief. Vorher gab es einen Fragebrief, der ist uns leider nicht erhalten geblieben. Aber was können wir tun? Wir können versuchen, die Fragen zu rekonstruieren, die ihm die Korinther wohl gestellt haben. Das wollen wir jetzt tun. Was sind die Fragenkomplexe des Korintherbriefs? Das ist leider nicht ganz so übersichtlich wie eben in diesen Fragebüchern. Da steht dann oben drüber immer die Frage und dann kommt die Antwort von Benedikt Peters oder von Bruder X. Hier ist es nicht ganz so klar manchmal, aber trotzdem haben wir Hinweise. Zum Beispiel gibt es Betreffzeilen an verschiedenen Stellen des Briefes. Was aber das und das betrifft? Da beginnt ein neues Thema, ein neuer Fragenkomplex, also offenbar etwas, das die Korinther vorher gefragt hatten. Zum ersten Mal taucht das auf in Kapitel 7, Vers 1. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, daraus können wir zum Beispiel schließen, aha, es gab also einen Brief der Korinther an Paulus. Sie haben ihm was geschrieben. Und in Kapitel 7 ging es um Themen zu ledig sein, Ehe, Ehescheidung. Ein großer Fragenkomplex. Wie gehen wir als Christen damit um? Ist es besser, ledig zu bleiben oder zu heiraten? Wenn man verheiratet ist, sollte man sich besser wieder scheiden lassen, um vielleicht dem Herrn besser dienen zu können? Wie ist das mit verwitweten Geschwistern? Sollen die nochmal heiraten oder besser nicht? All solche Fragen werden in Kapitel 7 beleuchtet. Dann Kapitel 8, ein neuer Fragenkomplex, fängt so an, was aber die Götzenopfer betrifft, 8 Vers 1 oder 8 Vers 4, was nun das Essen der Götzenopfer betrifft. Das war eine Frage, die damals die Korinther bewegte. Wenn man Fleisch kaufte auf dem Fleischmarkt, dann war das Fleisch, das vorher den Götzen geopfert worden war. Und deswegen hatten jetzt Christen mit einem sensiblen Gewissen die Frage, darf ich überhaupt so ein Fleisch kaufen und essen, wenn das vorher in so einem Opferritual den Götzen gewidmet wurde? Oder verunreinige ich mich dadurch, wenn ich solches Fleisch esse? Hatten sie ihn gefragt. Kapitel 12 taucht das nächste Mal dieser Ausdruck auf. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, was sie da genau gefragt haben, wissen wir nicht, aber Paulus geht sehr intensiv ein auf die Frage des Sprachenredens oder auch Zungenredens, wie man es heute nennt. Sollte man das in der Gemeinde, in der Versammlung praktizieren oder lieber nicht? Sollte man das verbieten? Gibt es eine Wertigkeit der geistlichen Gaben, also Sachen, die besonders wertvoll sind und andere, die nicht so wertvoll sind? Das scheinen Fragen gewesen zu sein, die die Korinther damals bewegten. Und wir merken, ganz aktuell, ja, charismatische Bewegung. Gibt es das heute noch? Reden in Sprachen, Reden in Zungen, Wunderheilungen, Prophezeiungen, alles das, was da propagiert wird. Ist das gut, ist das schlecht? Haben wir da Antworten im Neuen Testament? Im letzten Kapitel geht es dann noch um Details, persönliche Fragen, die Sammlung, was die Sammlung für die Heiligen betrifft und was den Bruder Apollos betrifft. Ihr merkt schon, hier sind Lücken. Das heißt, der Brief enthält noch mehr Themen, nicht nur die, die Bezug nehmen auf die Fragen der Korinther. Es gab offenbar noch andere Anlässe, die Paulus hatte, um bestimmte Themen anzusprechen. Und zwar hatte er bestimmte Dinge auch gehört. Er sagt im ersten Kapitel, es ist mir berichtet worden, Kapitel 1, Vers 11, es ist mir von euch kund geworden, meine Brüder, durch die Hausgenossen der Chloe, dass Streitigkeiten unter euch sind. Also Thema Streitigkeiten. Grüppchenbildungen in der Gemeinde. Da gab es verschiedene Cliquen. Wir sind die Paulus-Gruppe, wir sind die Kephas-Gruppe, die Apollos-Gruppe und dann gab es noch eine vierte, die nannten sich die Christus-Gruppe. Da sagt Paulus, da muss ich euch mal was zu schreiben. Ja, das kann ja nicht, das ist nicht in Ordnung, was ihr da macht mit euren Grüppchen. Bevor ich zu euren Fragen komme, muss ich erstmal solche Dinge klären. Dann hat er gehört, dass Hurerei unter euch sei, Kapitel 5. Ein schwerer Fall von Unzucht. Jemand lebte in Hurerei mit der Frau seines eigenen Vaters, also vermutlich seiner Stiefmutter, und die Korinther schienen dabei nichts zu finden, tolerierten das. Paulus sagt, dazu muss ich mal Stellung nehmen. Kapitel 6, dass ihr Rechtsstreit miteinander habt. Da gingen Geschwister vor Gericht, vor weltliche Gerichte, um bestimmte Streitfragen auszufechten. Paulus sagt, dazu muss ich euch was sagen, euch etwas schreiben. Ja. Es hat vielleicht sogar Vorrang vor euren Fragen. Ja. Das sind so gravierende, so grundlegende Dinge, die muss ich zuerst klären. Später kommt er nochmal auf die Spaltungen und Unordnung zurück, Kapitel 11, vielleicht ein Einschub. Und dann Kapitel 15, noch eine ganz gravierende Sache, da war auch eine Irrlehre in Korinth. Einige behaupten, es gebe keine Auferstehung. Wie ist das möglich? In einer christlichen Gemeinde, dass da behauptet wird, es gebe keine Auferstehung. Also gravierende Dinge. Und wir sehen, die Reihenfolge scheint ein bisschen durcheinander. Ja? Manchmal Fragenbeantwortungen, manchmal Dinge, die Paulus gehört hatte. Und er entscheidet sich jetzt dafür, die Themen in dieser Reihenfolge abzuarbeiten. Ich habe mal die Kapitel dazu geschrieben. Kapitel 1 bis 4 geht es sehr ausführlich um diese Streitigkeiten. Kapitel 5 dann um das Problem der Hurerei, der Gemeindezucht. Kapitel 6 diese Streitigkeiten untereinander. Dann kommen zum ersten Mal diese Fragen, Kapitel 7, 8 bis 10, danach ein Einschub, Kapitel 11. Dann kommt er zu der großen Frage der geistlichen Gaben, Kapitel 12 bis 14. Dann dieses Thema zur Auferstehung, Kapitel 15. Und zum Schluss diese etwas persönlicheren Anliegen in Kapitel 16. Tja, warum diese Reihenfolge? Vielleicht sind diese Themen auch miteinander irgendwie verwoben, stehen gar nicht nur lose nebeneinander. Vielleicht kam es zu den Fragen, zum Beispiel, ob ledig sein das Bessere ist. Vielleicht war das eine Folge aus dieser Parteibildung. Ich kann mir vorstellen, die Paulus-Fraktion, die hat gesagt, unverheiratet bleiben, das ist das einzig Wahre. Ne? Guckt Paulus an, der macht das auch so. Aber die Kephas-Anhänger hatten da eine andere Meinung, denn Kephas war ja verheiratet, Petrus, ja, der hatte ja eine Frau bei sich. Und wer sich nur an Kephas orientierte als dem großen Vorbild, der sagte natürlich heiraten. Wer sich an Paulus orientierte, der sagte, nee, besser ledig bleiben. Und die Christusgruppe, ja, Christus war auch nicht verheiratet. Also erstmal musste man vielleicht von diesem Denken weg, dass man sich an einem Führer, an einer Führungsperson orientieren sollte in seinem Lebensstil, wohl im Glauben, ja, ahmet ihren Glauben nach, das ist immer gut, aber nicht ahmet ihren Lebensstil nach. Wenn Paulus die Gnadengabe hatte, unverheiratet zu bleiben, dann heißt das nicht, dass jeder Christ das jetzt auch tun sollte. Also es muss erstmal gelöst werden von diesem Denken, personenbezogenen Denken. Deswegen muss das Thema vorgeschaltet werden. Man könnte auch sagen, dass diese Themen da oben, die gehören vielleicht eher zum kleinen Einmaleins des Christseins. Ja, wer das noch nicht mal weiß, dass Hurerei gegen den Willen Gottes ist, wie soll ich dem denn so etwas kompliziertere Themen erklären? Der hat das kleine Einmaleins noch nicht verstanden. Geht mir als Lehrer manchmal so, ich möchte ein schönes neues mathematisches Thema erklären, aber wenn die Schüler das kleine Einmaleins nicht kennen, dann hat das gar keinen Sinn. Da muss ich einen Schritt zurück. Ja, 17 mal 23, mal wieder zum Wachwerden. Wie viel ist 17 mal 23? Alles ist erlaubt. Frank, wunderbar. Jetzt könnten wir fragen, wie du das gemacht hast. Also es gibt natürlich verschiedene Wege, 10 mal 23 und 7 mal 23 oder 20 mal 17 und 3 mal 17. Profis würden die dritte binomische Formel anwenden. 20 zum Quadrat minus 3 zum Quadrat, 400 minus 9, das sind 391. Hat aber alles keinen Sinn, wenn man das kleine Einmaleins nicht kann. Ja, wenn du nicht weißt, was 3 mal 7 ist oder so, dann kann ich dir tolle Methoden erklären, nützt aber nichts. Und so müssen wir das kleine Einmaleins des Christseins manchmal nochmal aufrollen, bevor wir zu den weiterführenden Themen überhaupt kommen können. Und so scheint mir das bei den Korinthern gewesen zu sein. Ich blicke nochmal in meinen Bereich Schule. Kleines Bild, wie ich mir den Zustand der Korinther vorstelle. Der geistliche Zustand der Korinther vielleicht so. Ja, da kommt der Direktor und guckt mal bei der Kollegin im Unterricht, wie es denn so läuft. Diesen ironischen Satz ignorieren wir mal. Ja, was nun, wenn man das jetzt feststellt als Direktor? Das ist ja ein Chaos dort in dieser Klasse oder hier in der Gemeinde in Korinth. Das sind ja chaotische Zustände. Da fragt man sich natürlich, wo soll man anfangen? Wo soll man anfangen? Hilft vielleicht ein Machtwort, so ein apostolisches Machtwort. Hier geht's lang. Freunde in Korinth. Ich weiß als Schuldirektor, dass das Machtwort nichts hilft. In dem Moment, klar, kann ich dafür sorgen, dass alle schön brav zu ihren Plätzen gehen und zucken, weil der Direktor jetzt in der Tür steht. Aber wenn ich dann wieder draußen bin, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie es dann weitergeht. Also die Autorität dieser Lehrerkollegin ist damit nicht gestärkt, wenn ich als Direktor mal auf den Tisch haue. Sondern ich muss irgendwie versuchen, Einsicht zu erzeugen bei diesen Schülern, dass es sich doch lohnt, mal zu lernen und auf die Lehrerin zu hören. Das wird auch nicht in 2 Minuten gelingen. Aber das war das Ziel des Apostels. Sein Brief ist nicht einfach nur ein Machtwort, wo alle Fragen jetzt kurz beantwortet werden. Also ihr wollt wissen, wie das mit dem Götzenfleisch ist, kann ich euch sagen, kann man essen, fertig. Nein. Oder wie das mit dem Hurer ist, den müsst ihr ausschließen, Punkt, fertig. Hätte Paulus machen können. Er hatte die apostolische Autorität, aber er macht es nicht, weil er noch ein anderes Ziel hat. Er möchte nicht nur die Verständnisfragen klären, sondern sein Ziel, er möchte, dass die Korinther geistlich wachsen. Er möchte, dass sie geistliche Menschen werden. Waren sie absolut noch nicht. Ja, Kapitel 3, Vers 1, schreibt er das. Und ich, Brüder, ich konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise, denn ihr vermochtet es noch nicht. Aber ihr vermögt es auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Und darüber war Paulus traurig. Ja, er wollte gerne, dass sie geistlich werden. Und so redet er mit ihnen dann auch im weiteren Brief, zum Beispiel in Kapitel 10. Ich rede als zu Verständigen, beurteilt ihr, was ich sage. Also da war nicht dieses Machtwort, so Faust auf den Tisch, so müsst ihr das jetzt machen, sondern er wollte, dass sie das verstehen. Deswegen ist der Brief so wichtig für uns. Ja, der Geist Gottes möchte auch, dass wir geistlich und verständig werden, dass wir erwachsen werden. 14, Vers 20, am Verständnis aber werdet Erwachsene. Das ist unsere Berufung. Der Galaterbrief sagt, das Gesetz damals, Altes Testament, das Gesetz Mose, das war für Unmündige. Die bekamen eine Liste von Regeln. Da war alles haarklein aufgeschlüsselt, wie man sich anziehen sollte, wie man, was man essen durfte, welche Feiertage man einhalten sollte und so weiter und so weiter. Eine Liste von Geboten, von Regeln, das brauchen Unmündige. Die brauchen das tatsächlich. Aber jetzt, sagt Paulus, jetzt ist eine andere Zeit da. Jetzt ist die Zeit, wo ihr Söhne Gottes werden sollt. Mit Söhne sind erwachsene Söhne gemeint. Am Verständnis werdet erwachsen. Ihr sollt solche sein, die die Gedanken Gottes nachvollziehen und aufgrund ihres geistlichen Verständnisses richtige, gute, weise Entscheidungen treffen. Das ist das Ziel des Neuen Testaments. Das ist das Ziel, das der Geist Gottes hat. Und dazu müssen wir dieses ganze Fleischliche ablegen und wegtun. Wenn man den Korinthern was sagte, eine klare Regel, das konnten sie tatsächlich umsetzen. In Kapitel 11 sagt der Apostel das mal lobend, hat auch mal ab und zu was zu loben. 1. Korinther 11, Vers 2. Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner eingedenk seid und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Also das schafften sie. Wenn man ihnen mal eine klare Sache, eine klare Überlieferung oder Unterweisung gab, da konnten sie sich dran orientieren. Aber das war nicht das letzte Ziel. Das letzte Ziel war, ihr müsst verständig sein, ihr müsst erwachsen werden, ihr müsst selbst sehen, was man als Christ tun kann und was nicht. Ja, manchmal ist alles erlaubt, aber der geistliche Christ hat dann bestimmte Kriterien, nach denen er sich für den besten Weg entscheidet. Der beste Weg ist nicht immer der einfachste oder mir angenehmste oder bequemste. Das Wort Wissen spielt auch eine große Rolle. 10-mal fragt er in dem Brief, wisst ihr denn nicht? Also er setzt eigentlich ein gewisses Grundwissen, kleines Einmaleins voraus. Denkt doch mal, ihr wisst doch schon, was 3x7 ist. Wieso schafft er dann da nicht 13x7? Ihr müsst das doch jetzt nur anwenden, das, was ihr schon wisst. Und wenn es Dinge gab, die sie noch nicht wussten, dann sagt er, ich will aber, dass ihr wisst, 11 Vers 3. Und ich will nicht, dass ihr unwissend seid. Also es war niemals das Ziel des Apostels, unmündige Christen zu erziehen, ihnen eine Liste von Regeln zu geben, das wäre alttestamentlich gewesen, sondern sie zu mündigen, zu Erwachsenen, zu Vollkommenen, dieses Wort vollkommen meint erwachsen, zu erziehen. Im Kolosserbrief sagt er das einmal, dass er sich daran kämpfend bemüht, jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das war das große Ziel seines Dienstes. Natürlich, dass Menschen zum Glauben kamen, dass sie errettet wurden, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kamen und dann, dass sie wachsen sollten. Kolosser 1, Vers 28 steht das, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Und das ist ja etwas Schönes, ja, dass Gott uns als Söhne anspricht, nicht als kleine Kinder mit einer Liste von Regeln. Also die, die wirklich noch kleine Kinder sind, die dürfen sich freuen, dass die Eltern schon mal Regeln geben. Ja. Das ist angemessen für kleine Kinder, aber diejenigen von uns, die schon länger auf dem Glaubensweg sind, sollen anders denken. Man hört manchmal so jüngere Christen, die eine bestimmte Sache, wo die Eltern vielleicht sagen, mach das lieber nicht. Und dann kommt oft so, ja, wo steht das denn? Falsche Frage. Ja, willst du gesetzlich leben? Wo steht das denn? Dann willst du ein Gesetz haben. Nein. Deine Eltern haben vielleicht eine gewisse Weisheit im Laufe ihres Lebens erworben, können eine Sache jetzt einschätzen und sind zu einem bestimmten Urteil gekommen und wünschen sich, dass du natürlich dieses Urteil auch nachvollziehen kannst. Also frag nicht so schnell, wo steht das denn? Ja. Sondern frage, was ist das Wesen Gottes? Was ist in Übereinstimmung mit seinem Wesen, mit seiner Heiligkeit, mit seiner Gerechtigkeit und Reinheit? Ach so, deshalb möchtet ihr nicht, dass ich zu der und der Fete gehe, wo das und das an Musik gespielt wird oder die und die Kontakte sind. Ach, ihr habt Sorge, dass ich mich dort vielleicht verunreinigen könnte. Nimm das doch erstmal wohlwollend an. Also ein großes Schlüsselwort, um den Korintherbrief richtig zu verstehen, das Anliegen des Briefes richtig zu verstehen, ist das Wort Urteilsfähigkeit. Die Korinther sollten urteilsfähige Christen werden, die in der Lage sind, Dinge zu beurteilen. Das fängt mit einfachen Dingen an. Kapitel 5 ist einfach eine ganz einfache Sache. Ja, selbst in der Welt war dieser Fall von Hurerei, der dort vorkam, anrüchig und verpönt. Ja, das war jetzt nichts besonders Schwieriges. Das sollte eigentlich jeder wissen, dass das völlig daneben war, wie dieser Mensch, der sich Bruder nannte, in welchem Zustand er sich befand. welcher Unmoral der lebte. Das war keine schwierige Fragestellung, das gehörte zum kleinen Einmaleins. Oder dass man als Brüder nicht vor Gericht zieht, um dort seine Streite auszufechten, Kapitel 6, das sollten sie wissen, kleines Einmaleins. Also der erste Teil des Briefes zeigt, dass die Korinther große Defizite hatten im kleinen Einmaleins des geistlichen Verständnisses. Und wir sollten als Söhne Gottes sozusagen Experten werden in Urteilsfähigkeit. Das ist das große Ziel. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, also macht nicht alles mit, einfach weil das gerade so Trend ist oder Mode ist oder die Welt so macht, Römer 12, Vers 2, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens, eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Mündige, urteilsfähige Christen sind Prüfer, die selbst in der Lage sind, gut und schlecht, nützlich und unnütz zu unterscheiden. Und so ein Profi im Beurteilen, ja, im weltlichen Bereich würden wir sagen, so ein Richter, das ist jemand, der muss urteilsfähig sein, der muss Urteile sprechen. Und dazu hat er natürlich Grundlagen. Hier in Deutschland haben wir zum Beispiel ein Grundgesetz. Wenn ich das mal so aus die höchste Ebene nehme, davon leiten sich dann einzelne Gesetze ab, Verordnungen, manchmal auch regional begrenzt, Ländergesetze, Bundesgesetze. Hinter dem Grundgesetz steht ein bestimmter Geist, der damals die Verfasser dieses Grundgesetzes inspiriert hat. Das war die christlich-abendländische Tradition, so ein bestimmtes Denken. Und dann gibt es trotzdem manchmal noch Fälle, die ein Richter entscheiden muss aufgrund der Gesetze und er muss die Gesetze richtig anwenden. Auf Einzelfälle. Dazu muss er urteilsfähig sein. Und wenn er dann ein besonders weises Urteil gesprochen hat, dann wird das meist festgehalten und wird zum Präzedenzfall für spätere schwierige Fragen. Und so ist die Bibel auch in gewisser Weise aufgebaut. Ich habe euch mal so ein Ebenenmodell vorbereitet. Das, was ich eben das Grund oder den Geist des Grundgesetzes genannt habe, das ist im geistlichen Bereich das Wesen Gottes. Gottes Wesen, ewig und unveränderlich. Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist Liebe, Gott ist Licht. Seine Wesenszüge bilden den Geist dessen, was dann im Wort Gottes uns offenbart ist. Aus seinem Wesen resultieren seine Handlungsprinzipien, die sind ebenfalls ewig und unveränderlich, weil Gott sich nicht ändert. Und dann gibt es Ordnungen, die sind zeitlich begrenzt, aber die resultieren aus diesen übergeordneten göttlichen Eigenschaften. Das sind Gottes Ordnungen für die Schöpfung. Die sind endlich, weil die Schöpfung endlich ist. Das heißt, die haben einen Anfang und ein Ende. Aber die sind jetzt nicht losgelöst von dem Oberen, sondern es sind sozusagen Abbildungen davon. Im Gottes Moralgesetz für die Menschen erkennen wir wieder Gottes Prinzipien, so wie Gott ist und wie er denkt und wie er urteilt. Und in den Formalgesetzen des Alten Testaments finden wir Dinge veranschaulicht. Oder auch in den Schöpfungsordnungen Gottes. Zum Beispiel Ordnungen, die zeitlich begrenzt sind, das ist die Ordnung der Ehe. Das ist eine Schöpfungsordnung oder die Familie. Und in diese zeitlich begrenzte Ordnung hat Gott Botschaften hineingelegt. Die werden uns in der Bibel auch offenbart. Ja, wenn ihr eine Ehe seht, dann denkt an das Verhältnis Christus und die Versammlung. Wenn ihr eine Familie seht, Väter und Söhne, dann denkt daran, dass es einen himmlischen Vater gibt, der Söhne hier auf der Erde hat. Und so sollen uns die Ordnungen Gottes für die Schöpfung, diese endlichen Ordnungen, etwas veranschaulichen, etwas zeigen. Und deswegen ist es auch so schlimm, wenn man diese Ordnungen abschafft oder auf den Kopf stellt, dann wird das, was Gott damit zeigen wollte, durchgestrichen. Dann gibt es Prinzipien, die sind noch mehr zeitlich begrenzt. Innerhalb der Schöpfungsperiode hat Gott verschiedene, wir nennen das manchmal Haushaltungen, Zeitalter, Heilszeiten oder Dispensationen, Gebilde. Die beiden wichtigsten sind die Heilszeit des Gesetzes und der Gnade, Altes Testament, Neues Testament. Und da gibt es teilweise etwas abweichende Gebote. Ja, zum Beispiel, wenn es ums Essen geht, was der Jude nicht essen durfte, das ist im Neuen Testament dem Christen dann doch erlaubt. Das war also heilszeitlich begrenzt. Und das ist auch wichtig zu wissen, wenn man die Bibel richtig verstehen will, dass es zeitlich befristete Anordnungen Gottes gibt. Um diese zwei großen Heilszeiten herum gibt es noch weitere, das möchte ich aber jetzt nicht vertiefen, weil es da auch verschiedene Auffassungen gibt. Ich habe das mal durch die Farben hier nur angedeutet. Es gibt, viele kommen da auf 7 Heilszeiten, aber die werden unterschiedlich eingeteilt. Das soll uns jetzt nicht weiter interessieren. Innerhalb der Heilszeiten, nächste Ebene, gibt es dann Heilszeitabschnitte. Zum Beispiel die Heilszeit der Gnade hatte eine Anfangszeit und eine Endzeit. Auch das spielt manchmal eine Rolle zu wissen, dass bestimmte Dinge, Thema Sprachenreden, Thema Wunder, Gaben und Zeichen, eine besondere Rolle in der Anfangszeit dieser Haushaltung spielten. Und das muss man wissen. Natürlich muss man das aus der Bibel auch belegen, dass es so ist. Nur dann kommt man zur richtigen Einschätzung dieser Sache für die heutige Zeit. Denn wir leben heute nicht in der Anfangs-, sondern in der Endzeit dieser Haushaltung. Dabei muss man berücksichtigen, dass es auch so etwas gab wie eine Übergangszeit. Da gab es Menschen, die kamen aus der Heilszeit des Gesetzes, haben die also noch erlebt, sind unter dem Gesetz groß geworden und plötzlich werden sie hineinversetzt in die neue Heilszeit und werden Christen und müssen jetzt registrieren, das, was wir bisher als Gottes Wort hatten, dass man kein Schweinefleisch essen darf, das ist jetzt nicht mehr gültig. Das war eine besondere Situation, ja, für diese Menschen, die von der einen Heilszeit in die andere übergingen. Das muss man bei manchen Bibelstellen einfach berücksichtigen, dass der Apostel Leute anspricht, die diesen Übergang verkraften mussten. Das ist heute gar nicht unser Thema. Wir leben nicht mehr in dieser Übergangszeit. Dann macht die Bibel Anwendungen, oder wir sollen auch die Prinzipien Gottes anwenden, zum Beispiel auf konkrete kulturelle Situationen. Damals in Korinth gab es diese Thematik Götzenopferfleisch. 2019 Lennep hat damit, glaube ich, kein Problem. Aber vielleicht haben wir ein Problem im Umgang mit digitalen Medien. Ein Thema, was die Korinther überhaupt nicht kannten. Also müssen wir jetzt das Wort anwenden auf die konkrete kulturelle Situation. Dabei kann die eine Situation Präzedenzfall vielleicht sein für die andere. Aber dazu braucht man jetzt Urteilsvermögen, um aus den konkreten Fragestellungen die Prinzipien Gottes abzuleiten und auf die heutige Situation zu übertragen. Genau das ist Urteilsfähigkeit. Anwendungen nennen wir das. Das heißt, wir können eine Bibelstelle auslegen, wir können genau sagen, wie das mit dem Götzenopferfleisch denn nun war. Aber nachdem wir das eine halbe Stunde dann besprochen haben, fragt sich der ein oder andere, ja, was soll ich jetzt damit? Ja, jetzt kommt der entscheidende Schritt, das Prinzip, was dahinter steht, zu sehen und auf heute anzuwenden. Paulus selbst macht das zum Beispiel in Kapitel 10, als er die kulturelle Situation Wüstenwanderung des Volkes Israel als Präzedenzfall nimmt auf die Situation der Korinther. Ja, und das können wir jetzt fortsetzen, sozusagen doppelte Präzedenz. Die Israeliten waren Präzedenzfall für die Korinther sind Präzedenzfall für uns. Das muss ein Experte im Rechtswesen dauernd tun. Ja? Und wir sollen Experten, urteilsfähige Leute sein, um so das Wort Gottes anzuwenden. Nach den kulturellen Situationen gibt es noch eine Ebene unten drunter, das sind vielleicht die persönlichen Situationen. Der Christ, der im Gefängnis sitzt um seines Glaubens willen, liest vielleicht das Wort an der einen oder anderen Stelle ganz anders, als der hier im Westen mit dem Überfluss zu kämpfen hat. Mit materiellen Wohlstand. Aber die Prinzipien Gottes gelten sowohl für den einen wie auch für den anderen. Ich muss sie auf die Situation konkret anwenden. Und es gibt jetzt ein wichtiges Auslegungsprinzip, das soll uns dieses Bild deutlich machen. Frage dich nachher, wenn wir die Fragestellungen von Paulus durchgehen, auf welcher Ebene sind wir? Bei dem Götzenopferfleisch ist das, glaube ich, ziemlich klar, dass wir auf der kulturellen Ebene sind. Und eine Anwendung von göttlichen Prinzipien auf dieses konkrete kulturelle Problem der Korinther haben. Und viele sagen jetzt zum Beispiel, das Thema mit der Frauenfrage sei auch so eine kulturelle Sache. Aber ist es das wirklich? Wenn du genau hinschaust, wirst du feststellen, in Kapitel 11, wir werden das nachher sehen, Paulus argumentiert überhaupt nicht kulturell, sondern er argumentiert mit der Schöpfungsordnung. Deswegen können wir nicht sagen, das war damals für die Korinther und ist heute nicht mehr relevant. Die Schöpfungsordnung, ihr seht hier ihren Gültigkeitsbereich, ist heute noch genauso die gleiche wie damals. Deswegen können die diese Stellen nicht einfach verbiegen und ins Kulturelle schieben und sagen, heute müssen wir das anders sehen, weil wir auf einer anderen Ebene sind. Ja, und das ist wichtig zu sehen. Genauso natürlich auch in Kapitel 7, wenn es um die Fragen von Heiraten, ledig bleiben, wieder heiraten und so weiter geht, das sind Schöpfungsfragen, keine kulturellen Fragen. Denn in der Institution Ehe, in dieser Schöpfungsordnung, hat Gott etwas zeigen wollen von seinen göttlichen Wesenszügen. Und wir dürfen diese Ordnungen nicht umdrehen, nicht auf den Kopf stellen, wie das heute geschieht, bis hin zur offenen Rebellion, dass jeder jetzt heute sein eigenes Geschlecht selber wählen soll. Das ist sozusagen der Gipfel der Rebellion des Menschen gegen die göttliche Schöpfungsordnung. Ich bestimme selber mein Geschlecht. Oder wenn wir über das Sprachenreden, Zungenreden nachdenken, dann müssen wir sehen, das ist etwas, das hier verortet werden muss. Ja, das ist etwas für die Anfangszeit der christlichen Haushaltung. Und wenn man das berücksichtigt, wenn man die richtige Zuordnung in diesem Schema findet, und das ist nicht irgendwie was Schwieriges, wo man Theologie für studieren muss, ich glaube, man muss das einmal verstanden haben, das Grundprinzip, und dann schafft ihr das selber beim Bibellesen, diese Zuordnungen zu treffen. Man bekommt Übung da drin, ja? So ähnlich wie bei den Zoom-Bildern am Anfang. Je öfter man das macht, umso mehr Übung bekommt man. Und das möchte der Apostel, dass wir Verständige werden, dass wir geübt werden, dass wir urteilsfähig werden. Gut, für einige Dinge brauchen wir ein bisschen Hintergrund. Wir müssen einfach wissen, wie dachten die Korinther? Was war ihr Denken damals? Wieder eine kleine Veranschaulichung. Vielleicht kennt ihr dieses Plakat. Was soll das heißen? Das heißt, man kann sich vor bestimmten Einflüssen gar nicht schützen. Ja? Indem ich durch die Straßen gehe und Plakatwerbung wahrnehme, ist schon irgendwas bei mir hängen geblieben, ob ich will oder nicht. Und das gilt eben nicht nur für Plakatwerbung, das gilt auch für den sogenannten Zeitgeist, in dem wir leben. Das war damals in Korinth. Ein bestimmter Zeitgeist ist heute ein anderer, obwohl es interessante Ähnlichkeiten gibt. Wie kann man sich jetzt schützen? Zeitgeist trifft jeden. Ja? Wir werden damit konfrontiert, indem wir Zeitung lesen, indem wir andere Medien angucken, aber einfach indem wir mit Arbeitskollegen zusammen sind, die vom Zeitgeist geprägt sind, trifft der Zeitgeist auch uns. Das können wir gar nicht verhindern. Was wir aber haben, ist das Wort Gottes. Und das hat eine zweifache Funktion. Es kann einmal als Filter dienen, dass wir sofort die Dinge, die da auf uns einströmen, durch diesen Filter wahrnehmen. Und wenn es uns nicht gelingt, dass wir uns vielleicht hinterher reinigen, indem wir die Bibel lesen und wieder anfangen, klar zu denken. Das ist wie so eine reinigende Dusche hinterher. Also wichtig ist, dass wir das Wort Gottes nehmen als unseren Filter und als unsere Dusche gegen den Zeitgeist. Wir brauchen eine gesunde innere Distanz zu unserem eigenen Zeitgeist. Das ist ganz schwer. Für jeden Missionar ist das irgendwie klar, ja, der nach Papua-Neuguinea geht, der informiert sich vorher, wie denken die Leute denn da, wie sind die geprägt von ihrer Naturreligion her, und dann rechnet er mit bestimmten Dingen und schützt sich davor. Aber dasselbe müssen wir mit unserer eigenen Kultur auch machen. Wir müssen sozusagen so ein bisschen die Sicht von außen einnehmen, wie denken die Leute denn heute, Gender Mainstream und sowas alles, Emanzipation der Frau ist ja alles klar. So denkt die Gesellschaft heute, aber wie redet die Bibel darüber? Das Tragische ist, dass die mittlerweile nicht nur die evangelische Kirche, sondern auch viele evangelikale Gemeinden angefangen haben, diese Rollen zu vertauschen. Was meine ich damit? Die Bibel ist nicht mehr Filter für den Zeitgeist, sondern der Zeitgeist wird zum Filter für die Bibel. Also du liest 1. Korinther 14 oder 1. Korinther 11 über die Unterordnung der Frau und das Schweigen in den Gemeinden und sagst, das kann ja nicht sein, passt ja überhaupt nicht. Muss man heute anders leben, anders verstehen. Dann wird der Zeitgeist zum Filter für das Wort Gottes. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf oder so ähnlich. Ja, davor müssen wir auf der Hut sein. Das Wort Gottes ist der Filter. Der Zeitgeist ist inspiriert vom Teufel. Er ist der Fürst dieser Welt. Der Zeitgeist kommt nicht irgendwie aus dem Zufall oder weil der Mensch sich immer höher entwickelt, wie uns die Evolutionisten weismachen wollen, sondern der Zeitgeist kommt aus dem unsichtbaren Bereich, von dem Fürsten dieser Welt, der die Menschen nach seinen Vorstellungen steuert und der die Schöpfungsordnungen Gottes umdrehen will. Er ist der Diabolos, der Durcheinanderbringer. Und das müssen wir durchschauen. Und das Wort Gottes hilft uns dabei, denn es ist ein perfekter Filter. Und so entstehen heute immer neue Theorien, wie man 1. Korinther 11 und 14 angeblich auslegen muss, anstatt einfach den Bibeltext so zu nehmen, wie er da steht, und zu sagen, wir leben heute in einer Zeit, wo man alles gesunde Empfinden über Gottes Schöpfungsordnung verloren hat. Stichwort Gender-Theorie. Die Menschen sind in ihrem Denken krank. Satan hat sie krank gemacht. Aber wir können gesund denken, wenn wir die Bibel ernst nehmen und sie so stehen lassen und nicht anfangen, daran rumzudrehen und sie durch den Filter des Zeitgeistes neu zu deuten. Francis Schaeffer, dieser gesellschaftskritisch denkende, scharf analysierende Christ, hat das schon vor 35 Jahren gesehen. Damals schrieb er dieses Buch, Die große Anpassung, der Zeitgeist und die Evangelikalen. Das ist heute noch hochaktuell. Ja. Ja, was war denn die kulturelle Situation in Korinth damals? Viele Dinge erkennen wir vielleicht wieder. Zwei Schlagworte machten die Runde, Weisheit, Freiheit, aber Weisheit, so wie es die Griechen verstanden, intellektuelle Weisheit, rhetorische Redeweisheit, und Freiheit meinte eben liberal, alles ist erlaubt. Das war so der Slogan in Korinth. Dazu kam der Wunsch, auch übersinnliche Erfahrungen zu machen. Es gab die Mysterienkulte in der damaligen Zeit, ekstatische Erlebnisse, die natürlich wunderbar passten zu diesem Zungenreden und zu solchen übernatürlichen christlichen Erfahrungen, die passten da wunderbar rein. Pluralismus, ja, Korinth war eine multikulturelle Stadt. Wir merken, wie das alles auch heute sich ähnelt, ja, zufällig in Anführungszeichen. Also der Korintherbrief ist eigentlich wunderbar passend für unsere Zeit. Wir haben eine immer größer werdende soziale Schere, das war auch Kennzeichen in Korinth, viele Sklaven, aber auch reiche Leute, und wir finden das dann in 1. Korinther 11, wie das dazu ging. Wenn sie sich zum Brotbrechen versammelten, dann haben die einen sich vollgestopft mit Essen und die anderen beschämt, die nichts hatten. Die soziale Schere wurde also sogar in der Versammlung offen zur Schau getragen. Heute macht man das vielleicht auf andere Weise, mit seinem dicken Auto oder so, um die anderen zu beschämen. Hedonismus, also Genussorientierung, Erfahrungsorientierung, das waren so die Schlagworte, die in Korinth herumgingen und die jetzt in die Gemeinde eingedrungen waren. Natürlich immer mit christlichem Mantel. Ja? Weisheit und Freiheit sind ja auch christliche Grundbegriffe, nur mit einer völlig anderen Bedeutung. Ekstatische Erfahrungen konnte man jetzt da plötzlich auch haben. Ja? Durch dieses Sprachenreden zum Beispiel, dieses Übernatürliche, Wundersame. Pluralismus, ja, alles ist erlaubt, jeder kann seinen Frömmigkeitsstil leben, wie er meint. Aber die Lehre des Neuen Testaments sieht anders aus. Ja, Weisheit und Freiheit kommen da drin vor und spielen auch eine große Rolle. Aber sie sind eingebettet in höhere Prinzipien. Ich nenne mal die Heiligkeit und die Liebe. Das sind Begriffe, die in dem korinthischen Zeitgeist völlig unbekannt waren. Und die Paulus sehr, sehr stark betont. Direkt am Anfang des Briefes macht er das deutlich. Wir haben das eben gelesen. An wen schreibt er? An die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen. Und er kommt öfter darauf zurück im Lauf des Briefes. Heiligkeit, das ist ein ganz wichtiges Grundprinzip. Für Gott abgesondert. Getrennt von dem Denken, von den Zielsetzungen dieser Welt, nicht gleichförmig dieser Welt, sondern getrennt davon, von Gott geprägt, von seiner Weisheit erfüllt, nicht von der Weisheit dieser Welt. Und zusätzlich die Liebe, alles bei euch geschehe in Liebe, das hatten wir schon. Auch das bewahrt vor vielen Auswüchsen, nur seinen eigenen Genuss, seine eigenen Erfahrungen oder seinen eigenen sozialen Status zu sehen und dabei die anderen Geschwister gering zu achten. Also eine Verführungsmethode aller Zeiten, so war es damals, so ist es heute, Verführung besteht unter anderem immer darin, dass man Begriffe umdeutet. Hat auf einmal der Begriff Ehe eine neue Bedeutung bekommen, Ehe für alle. Und so bekamen die Begriffe Weisheit und Freiheit, die eigentlich christliche Begriffe sind, im Kontext des Zeitgeistes eine neue Bedeutung. Und man merkt das nicht sofort, weil es die gleichen Begriffe sind. Und deswegen brauchen wir Urteilsfähigkeit, dass man uns nicht mit Begriffen verführen kann, sondern dass wir wissen, wie Gott denkt. So, ich schaue auf die Uhr. Gut, dann steigen wir noch kurz ein. Wir wollen ja jetzt den Brief noch mal ein bisschen von vorne durchgehen. Was sind Hindernisse am geistlichen Wachstum? Wir haben schon darüber gesprochen, die Korinther waren fleischlich. Aber Paulus' großes Ziel war, sie sollen geistlich werden, urteilsfähig. Die Voraussetzungen dazu waren scheinbar vorhanden. 1. Korinther 1, Vers 4. Ich danke meinem Gott, kann Paulus dort schreiben, alle Zeit euretalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr in ihm in allem reich gemacht worden seid, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie das Zeugnis des Christus unter euch befestigt worden ist, sodass ihr in keiner Gnadengabe Mangel habt. Also Voraussetzungen waren da. Erkenntnis, Gnadengaben, Dinge, die man braucht zum geistlichen Wachsen. Man muss, glaube ich, so ein bisschen zwischen die Zeilen gucken, um zu sehen, hier sind doch schon versteckte Vorwürfe. Denn was erwähnt Paulus nicht? Vergleich zum Beispiel zu anderen Gemeinden, da hat er auch oft einen Dank. Ich danke für euch, zum Beispiel bei den Thessalonichern. Wofür war Paulus dankbar, wenn er an die Thessalonicher dachte? Für ihren Glauben und für ihre Liebe. Die wird hier überhaupt nicht erwähnt. Und Und so können diese geistlichen Grundvoraussetzungen, Erkenntnis und Gnadengaben, die können zwar sehr wertvoll sein im geistlichen Wachstum, aber wenn sie nicht eingebettet sind in dieses große Ziel, im Glauben und in der Liebe zu wachsen, dann können sie auch das Gegenteil bewirken. Und das finden wir später bei den Korinthern, nämlich dass sie aufgebläht, aufgeblasen wurden vor lauter Erkenntnis und Gnadengaben, dass sie sich rühmten. Und deswegen muss Paulus schnell dazu übergehen, sie zu tadeln, sie zu ermahnen, Vers 10, nach diesem einleitenden Dank. Sie waren fleischlich, hatten wir schon in Kapitel 3 gelesen. Ich konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen. Dann nochmal ganz kurz, was bedeutet das? Fleischlich. Er fügt ja gleich noch zwei Begriffe hinzu. Er sagt einmal Vers 3, denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Fleischlich heißt nach Menschenweise, so wie es die Menschen, die natürlichen Menschen, die ungläubigen Menschen auch tun könnten. Und ihr seid unmündig in Christus. Vers 1. Dagegen geistlich würde heißen, vollkommen im Sinne von erwachsen. Das steht in Kapitel 2, Vers 6. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, sagt Paulus. Unter den Erwachsenen, ja. Für die ist eigentlich Gottes Weisheit bestimmt. Die können sie auch aufnehmen und umsetzen. Aber ihr lieben Korinther, leider seid ihr nicht in diesem Zustand. Ich würde so gerne, dass ihr verständig seid. Möchte gerne zu euch reden als zu Verständigen, aber es geht noch nicht. Ihr müsst mal erst das Fleischliche ablegen. Und in den ersten 4 Kapiteln werden eben verschiedene Dinge genannt, die wirklich fleischlich waren. Da ist einmal das Vertrauen auf die eigene Stärke. Das ist das Kennzeichen eines fleischlichen Menschen. Wir haben das zum Beispiel in Philipper 3, Vers 3. Menschen, die auf Fleisch vertrauen, die sind fleischlich. Die eigenen Stärken, das kann die Erkenntnis sein, das können die Gaben sein, die man hat, das kann die Intelligenz sein, die Redeweisheit, das kann deine Gabe sein, sympathisch zu wirken auf andere, dein nettes Lächeln, was die Herzen der anderen dahin schmelzen lässt. Vielleicht ist das deine Stärke, um zu deinem Ziel zu kommen. So hat jeder im Laufe seines Lebens als Ungläubiger, als natürlicher Mensch irgendwie gelernt, wie er durchkommt, mit welchen Stärken er sich Vorteile verschaffen kann. Und so dachten die Korinther immer noch im Gemeindeleben. Vertrauen auf eigene Stärke. Und wenn man keine oder nicht so viele eigene Stärken hat, was kann man dann machen? Man kann sich an ein Idol hängen. Ja. Also die Leute, die nicht gut Fußball spielen können, die kaufen sich einen Schal von Bayern München, um sich einzureden, dass sie auf der Seite des Siegers stehen. Und damals hieß das, wenn du nicht so der begabte Redner warst im alten Griechenland, dann hast du dir einen schönen Vorbild gesucht, ein Idol, einen Lehrer, einen Pythagoras oder so, dann wurdest du Pythagorea. War dann so dein Schal, ja, damals. Hatte man keine Fußballclubs, sondern irgendwelche Philosophen, an die man sich dranhängte. Und das haben die Korinther einfach übertragen ins Gemeindeleben, ja. Ich bin ein Paulianer und ich bin ein Kephasianer, ein Apollosianer und so weiter. Ein Idol zum Maßstab machen, aber ein Idol, das ist oft nur ein Poster an der Wand, ja. Keine lebende Persönlichkeit. Und so haben wir eben schon gesagt, so hatten die Korinther vielleicht nur versucht, den Lebensstil eines Paulus zu kopieren, aber sie führten ja nicht wirklich ein solches Leben in Hingabe, wie er es führte, sondern sie haben sich so ein paar Dinge rausgepickt. Ah, der ist nicht verheiratet, dann lehren wir das mal, dass man nicht heiraten sollte. Und andere Dinge. Also man verfiel in alte Reflexe, die man aus dem alten Leben kannte, die wurden jetzt vergeistlicht. Weltliche Weisheit wurde beigemischt zur christlichen Lehre, ja, um zu wachsen. Gut, am Anfang hatte man das Wort vom Kreuz gehört. Das war irgendwie klar, wenn es um die Rettung geht, da habe ich nichts zu bringen. Christus allein, sein Werk am Kreuz hat mich gerecht gemacht. Aber dann muss ja das Wachstum beginnen. Und wie geht das? Jetzt nehme ich die Dinge, mit denen ich immer schon klargekommen bin. Heute auch, ja. Seelsorge. Nimmt man die weltliche Psychologie und vermischt sie ein bisschen mit biblischen Begriffen und dann meint man, damit kommt man klar. Pädagogik, christliche Schulen, nimmt man die Weisheit dieser Welt und ein bisschen christlichen Zuckerguss drauf und das ist dann christliche Schule. Funktioniert nicht. Gemeindeleben, Gemeindewachstum, wie kann eine Gemeinde wachsen? Ja, da muss man mal in die Marketingstrategien gucken, wie man Menschen fangen kann und bedürfnisorientiert Werbung machen und dann wird unsere Gemeinde wachsen. Gemeindewachstumsbewegung nennt man das heute. Das sind alles Methoden dieser Welt, Weisheit dieser Welt, die in den christlichen Bereich importiert werden, weil man meint, damit kommen wir dann weiter. In Wirklichkeit sagt die Bibel, ihr müsst genauso weitermachen, wie ihr angefangen habt. Ich habe euch keine menschliche Weisheit gepredigt, sondern ich kam zu euch, Kapitel 2, Vers 2, ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und da geht es nicht nur um die einmalige Errettung am Anfang, sondern jeder weitere Glaubensschritt basiert auf diesem Fundament. Den Galatern schreibt er, ihr habt doch damals im Geist angefangen und jetzt wollt ihr im Fleisch vollenden, jetzt wollt ihr so weitermachen mit den Methoden dieser Welt. Mit fleischlichen Methoden? Nein, ihr müsst genauso weitermachen, wie ihr angefangen habt. Euch auf den gekreuzigten Christus stützen und verwirklichen, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist geistliches Leben. Den Kolossern sagt er, wie ihr den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Also der erste Schritt, den habt ihr richtig gemacht, aber die nächsten Schritte müssen von der gleichen Art sein. Ihr bekommt jetzt nicht plötzlich noch was anderes dazu. Ihr bekommt den Herrn Jesus Christus, ihn den Gekreuzigten. Hängt euch an ihn dran, nehmt ihn euch zum Vorbild, lebt in Gemeinschaft mit ihm als Reben an diesem Weinstock und das wird Frucht in eurem Leben hervorbringen. Nicht indem ihr versucht, irgendwelche menschlichen, weltlichen Weisheiten und Methoden hinzuzumischen. Das bringt kein Wachstum, sondern das bringt Luftballons hervor. Wachsende Gemeinden, aber nur im zahlenmäßigen Sinne, wo keine geistliche Substanz ist, wo du reinpiekst und dann platzt alles. Und das wollten die Korinther nicht so gerne, die Schmach des Kreuzes tragen, denn das andere bringt ja ein Schulterklopfen, ja? Und sei es nur von mir selbst. Das habe ich aber gut gemacht. Da haben wir aber ein tolles Programm als Gemeinde veranstaltet, ja, dass jetzt 50 neue Mitglieder in kurzer Zeit dazugekommen sind, weil wir so ein tolles Event hier veranstaltet haben. Auf der anderen Seite geistliches Leben, das wächst langsam, aber kontinuierlich und bewegt sich im Kreise dieser übergeordneten geistlichen Prinzipien. Bei allem, was wir tun, immer wieder zu prüfen, ist das zur Ehre Gottes? Ist das in Liebe? Oder sehe ich da mehr mich und mein Ego im Vordergrund? Ist das wirklich vom Geist Gottes gewirkt oder vom Zeitgeist beeinflusst, was ich hier gerade tue? Dient das zur Erbauung meiner Geschwister oder dient das zum Ausleben meiner persönlichen, vermeintlichen Freiheit? So fragt der geistliche Mensch, der urteilsfähige, der verständige Mensch. Und er reinigt sich mal als erstes von diesen Handlungsweisen, die nach Menschenweise sind. Ja, das könnte auch ein weltlicher Verein hinbekommen, dass seine Mitgliederzahl wächst, indem er bestimmte Methoden anwendet, indem man sich an Idole hängt. Ja. Das haben wir in der Welt überall. Das ist nichts Besonderes. Christliche Gemeinde ist etwas Besonderes. Etwas, das Menschen nicht schaffen. Etwas, das nur der Geist Gottes schafft. Und wenn das nicht sichtbar wird, dann sind wir nur ein Verein oder eine Gruppe von vielen in dieser Gesellschaft, die wahrgenommen werden und belächelt werden, die vielleicht eine Zeit lang Zulauf haben, wenn sie tolle Events veranstalten, das gibt es tatsächlich, aber auf lange Sicht kann da nichts wachsen, kann da nicht geistliches Leben wachsen. Und genau das möchte aber der Herr Jesus, das möchte der Geist Gottes und das möchte Paulus, indem er damals in Korinthern diesen Brief geschrieben hat. Gut, das vielleicht als Fundament und dann gucken wir nach der Pause weiter im Schnelldurchgang durch die einzelnen Themen. Was sagt Paulus zum Thema Gemeindezucht, zum Thema Ehe, zum Thema Götzenopfer, zum Thema und so weiter und so weiter. Ihr seht, wir haben noch ein straffes Programm. Stärkt euch in der Pause, damit ihr gleich nochmal frisch zum zweiten Teil dabei sein könnt.
Ja, vielen Dank. Dann wollen wir jetzt noch zusammen.